Gott wird uns nicht enttäuschen. Manchmal denkt man jetzt, wir werden enttäuscht, in den Stich gelassen, man wird älter, man wird kränker, man wird gebrechlicher, man wird ärmer. So vieles passiert in unserem Leben und wir denken, Gott hat uns verlassen oder Gott ist nicht fair. Nein, Gott ist ein guter Gott. Halleluja. Und ich preise den Herrn und rühme den Herrn über 14, nein, nicht 14, ich war drüben 14 Jahre, über 26 Jahre am Leopoldplatz sein zu dürfen. Das war eine lange Zeit, eine gute Zeit. Und wir haben viel erlebt. Diese Tage haben wir uns noch unterhalten. Wir haben ausgestreuten Samen oder Material gesammelt für den Bau des Reiches Gottes. Die ziehen weiter, die anderen machen weiter. Und der eine sät, der andere jätet, der andere begießt, der andere behackt. So jeder hat so seine Funktion. Und ich denke, Gott ist gut. Halleluja. So, wir arbeiten an der Sache Gottes. Ich lade dich ganz herzlich ein zu dem letzten Gottesdienst. Morgen wird hier der letzte Gottesdienst sein. Wer nicht da war, ist der Zug abgefahren. Gibt es nicht, dann stehst du vor verschlossenen Türen und das Haus wird abgerissen. Hier wird wahrscheinlich ein Hochhaus gebaut, Studentenwohnheim oder was auch immer ist. Wir ziehen weiter, ist das Thema. Wir ziehen weiter. Geschwister, und das passiert auch in unserem Leben immer wieder. Wir müssen weiterziehen. Wir bleiben nicht. Wir haben keine bleibende Stadt. Wir sind Pilger. Wir sind unterwegs. So durch die Gnade und Gottes, wir ziehen weiter. Und wir wissen auch, das ist auch nicht unsere Endstation. Weißt du, was unsere Endstation ist? Der Himmel, die Herrlichkeit, der Thron Gottes, der Friede Gottes, der Strom Gottes, direkt an der Quelle Gottes zu sein. Ganz herzlich eingeladen und ab Freitag, den 28. Oktober, sind wir dann in der Ollenhauer Straße 15 in Reinickendorf. Im Internet könnt ihr nachgucken, wie ihr dorthin kommt. Ihr müsst nur, wenn ihr bis zum Leopoldplatz geschafft habt, dann müsst ihr nur vier Stationen weiterfahren. Aussteigen und 300 Meter laufen. Und dann sind wir da. So. Das ist also ganz einfach. Es ist kein großer Umstand. Wir sind für uns. So, wir haben eine gute Zeit dort und wir werden eine gute Zeit haben. Wir sind Gott dankbar für die Räume. Die haben schon auf uns gewartet, so wie hier. Diese Räume hier haben 9 Monate gewartet. Das war leer. Das Wasser war schwarz, als wir hier anfingen. So. Weißt du, Gott hat für uns vorbereitet, immer vorbereitete Plätze. Wir gehen weiter von Station zu Station, bis wir beim Heiland sind. Gott will dich nicht enttäuschen. Er will dich nicht in den Stich lassen. Er sagt, ich will dich nicht versäumen, noch verlassen. Ich will dich mit meinen Augen leiten. Wir werden von Gott geführt. Das wollte ich nur sagen. Gott hat irgendwie, als wir hier in Berlin mal anfingen, wir hatten noch keine richtigen Räume, irgendwo in Hochschule der Künste waren wir damals, dann hat Gott eine Prophetie gegeben, wir sollen das Holz sammeln für den Bau des Reiches Gottes. Das ist es, wir sammeln das Material. Menschen, die sich bekehren, Menschen, die dann in die Mission gehen, Menschen, die wir einladen, die einfach andere bereichern durch ihre Botschaft und wir haben hier so viele Gäste gehabt. Es ist interessant, was für Gäste wir alle hier hatten, so. Nicht nur Billy. Billy war unser Dauergast. All die 26 Jahre hier, er war regelmäßig da. So, er war immer bei uns. Und da fing die ganze Arbeit mit Billy an. Und Menschen bekehrten sich, kamen aus der Esoterik. Weißt du, es war verrückt, was da passierte. Menschen, die haben nicht mehr sehen und hören können, wie Gott wirkt. Du hattest Kraftwerk. Wir haben dann auch verschiedene andere Brüder gehabt, die immer wieder kamen. Stentons, denke ich noch. Oder, ja, farbige Geschwister aus den USA. Wir haben eine gute Zeit gehabt. Gott war gut. Und wir sind dankbar. Er hat uns nicht enttäuscht. In dieser Welt gibt es so viel Frustrierendes, was uns niederschmettert, niederschlägt. Verstehst du? Dann, ja, beim Treppensteigen geht manchmal die Puste dann aus. Das merkst du schon. Und so weiter. Da musst du andere Leute vorlassen. Oder wir stürzen so leicht ab, werden nicht verstanden, kommen nicht durch. Oder um uns herum versagen Menschen, dass man sich fragt, für was arbeite ich, für was kämpfe ich, für was sehe ich? Da passiert so viel Negatives um uns und wir sind frustriert. Oder uns geht's wie den Emmaus-Brüdern. Wir haben gehofft, wir haben geglaubt, wir haben erwartet, er würde Israel erlösen von den Römern. Und was ist passiert? Gekreuzigt haben sie den Herrn Jesus. Wir haben geglaubt, auch es sah aus, als wenn die Hoffnung enttäuscht wäre. Und brannte nicht unser Herz, als er mit uns redete, heißt es dann in der Geschichte. Und dann, als Jesus das Brot brach, als er das Abendmahl mit ihnen hielt, dann plötzlich gingen die Augen auf. Es ist der Herr. Und Geschwister, uns müssen auch die Augen aufgehen und wir müssen begreifen, in allem, was wir tun, in allem, was passiert, es ist der Herr. Es ist der Herr, der das Wollen gibt, der die Mittel gibt, der die Kraft gibt, der die Freude gibt, die Inspiration gibt. Es ist der Herr. So, wir haben gehofft, geglaubt, gebetet, geliebt und so weiter. Und was ist passiert? Den haben sie gekreuzigt. Und dann haben uns noch Frauen erschreckt mit ihrer Nachricht, der ist auferstanden, der ist uns begegnet. Also, wir verstehen die Welt nicht mehr. Und oft ist es auch im christlichen Leben, wenn wir mit dem Herrn Jesus gehen, wir verstehen oft die Welt nicht. Aber Gott ist treu. Gott verlässt uns nicht. Gott steht zu seinem Volk, zu seinen Kindern. Und er will immer das Beste für seine Geliebten. Wir sind ja Geliebte Gottes. Das ist eine fantastische Sache. Wir sind nicht irgendjemand. Wir sind nicht dazu Gelaufene, sondern wir sind Erben. Gottes Erben, Gottes Kinder. Und Gott will das Beste für uns. Und wir denken auch manchmal, ich denke hier manchmal in mancher Situation, ja, wir haben alles verlassen, wir haben alles aufgegeben. Und wenn man so umzieht, du glaubst gar nicht, dann muss man das weglassen und das weglassen und das kannst du nicht mitnehmen und das brauchen wir nicht. Und dann habe ich eines gelernt, was man im Keller hat, brauchst du sowieso nicht. Alles, was im Keller ist, das kannst du eigentlich entsorgen. Und ich denke, wir heben uns viel zu viele Sachen auf. Was braucht der Mensch? Wie viel brauchst du? Ja, im Gottesdienst, du brauchst nur einen Stuhl, eine Kanzel, ein Klavier oder Gitarre oder eine Pfeife oder eine Flöte und dann kannst du Gott loben und preisen. Und selbst wenn du das nicht hast, du hast 10 Saiten. In der Bibel heißt es, singt und spielt dem Herrn auf 10 Saiten. Das sind 5 auf der Seite und 5 auf der Seite. Das sind unsere Instrumente, wie wir Gott loben und preisen. Und was wird für uns? Verstehst du, wir haben alles verlassen, alles aufgegeben, wir sind weitergezogen und es sieht oft, da kommt nicht viel raus. Aber dann hinterher, du erfährst hinterher, hernach wirst du erfahren, was dabei rausgekommen ist. Hernach, ich erlebe jetzt erst so, nach Jahren von Stuttgart, oder heute war jemand hier, und dann frage ich, wo kommen Sie her? Sagt er, aus Heilbronn. Und sage ich, ja, und wann waren Sie in Heilbronn? 85. Habe ich gesagt, die war auch um 85 in Heilbronn. Ja, welche Gemeinde, wo und was? Habe ich gesagt, ich habe in der Fußgängerzone gepredigt, habe eine transportable Kanzel gehabt. Ja, da bin ich oft vorbeigekommen und habe dem Mann zugehört, dass Sie das sind. Und wir treffen uns wieder nach 20 Jahren oder mehr Jahren treffen wir uns. Das sind Sie. Da bin ich öfters gestanden. Ich war noch streng katholisch damals, hat er erzählt, verstehst du? Ich war Ministrant in meiner Kirche und so weiter. Und ich habe dem Mann aber zugehört. Und dass der Mann wieder da ist, verstehst du? Ein bisschen älter, grauer, nicht mehr schwarzhaarig, kein Schnurrbart und kein Bart. Ja, so ist die Welt. So klein ist die Welt. So klein ist die Welt. So, wir haben gehofft, gedacht, geglaubt und so weiter. Er würde große Taten tun, haben die Emmaus-Jünger gedacht. Und ihr Glaube war so schnell erschüttert. Geschwister, unser Glaube wird so schnell erschüttert, wenn, ja, was ist übrig geblieben? Sogar beim Herrn Jesus, da sind die Leute weggelaufen. Und dann fragte Herr Jesus auch noch die letztverbliebenen Jünger, ja, wollt ihr auch weglaufen, weggehen? Und dann kommt Thomas. Eigentlich ist es erstaunlich. Menschen, die zweifeln, Menschen, die gar nicht so hundertprozentig begeistert sind, so wie Petrus und wie die anderen, der sagt, wohin sollen wir gehen? Wir haben erkannt und wir haben gesehen, du hast Worte des ewigen Lebens. Verstehst du? Wohin sollen wir gehen? Mich erstaunt immer wieder, dass Menschen, die schwach sind, die gar nicht so super geistlich sind, dass die im Glauben viel näher bei Gott sind. Viel näher bei Gott sind. Menschen, die krank sind, die sind viel näher bei Gott. Menschen, die irgendwie Depression haben, die sind näher bei Gott. Menschen, die Probleme haben, die sind viel näher bei Gott. Wir haben geglaubt und so weiter und gehofft, wohin sollen wir gehen? Zu dir, Herr Jesus, verstehst du? Und der Thomas ist der Einzige, der Jesus berühren darf, seine Hände, seine Finger in die Wunden Jesu legen kann und dann sagt er, mein Herr und mein Gott. Und da siehst du, wie viel man Bibelunterricht braucht, um gläubig zu werden. Nur noch seinen Finger in die Wunde Jesu zu legen und sagen, mein Herr und mein Gott. Und dann vergiss alles. Dann vergiss alles. Das ist Anbetung. Das ist Gottesdienst. Und der Herr enttäuscht uns nicht. Und ich sage euch, das war die Kraft, die Auferstehungskraft war das, was die Jünger stark gemacht hat. Die sind durch die Welt gegangen, sind als Märtyrer gestorben, haben sie für nichts gefürchtet, aber zuerst einmal ist fast alles zusammengebrochen. Und Gott baut sein Reich durch Zusammenbrüche. Wenn wir zusammenbrechen, wenn wir sagen, ich kann nicht mehr, ich gebe jetzt alles auf, ich verzichte, ich schaffe es nicht mehr. Und dann kommt ein Funke vom Himmel, dann kommen ein paar Leute, die erzählen, der lebt, der Messias ist da. Wir haben geglaubt und gehofft. Weißt du, gib die Hoffnung nicht auf, wenn Zweifel, Angst, Sorge, Spannungen, Probleme, Krisen, Katastrophen sind. Gib die Hoffnung nicht auf. Es hat alles so gut angefangen. Weißt du, das war so toll, als der Herr Jesus die Jünger so nacheinander rief. Und jetzt das Kreuz als Fiasko. Aber das Kreuz ist der Schlüssel. Das Kreuz ist der Weg. Ohne Kreuz keine Krone. Ohne Kreuz keine Herrlichkeit. Deshalb, das Kreuz ist die Voraussetzung, damit du eines Tages vor dem Herrn stehst und gekrönt wirst und deinen Lohn empfängst. Viele fangen gut an. Und nicht der Anfang wird gekrönt, sondern das Ende. Viele fangen im Geist an und hören im Fleisch auf. Und deshalb, schau nicht auf die Anfänge. Die Anfänge sind gesegnet, es ist schön und wunderbar, wenn wir so begeisterungsvoll einsteigen. Aber wie bleibt es am Schluss? Wer beharrt bis ans Ende, heißt es in der Bibel, der wird gekrönt werden. Denke nur an die vielen Menschen, die ja heiraten, stehen sie vom Traualtar, bis dass der Tod euch scheidet. Und was ist? Die sind keine 3 Wochen verheiratet, dann bricht schon die Ehe auseinander. Ich hab sogar Leute gehabt, die wurden getraut und die sind kaum zu Hause, die Hochzeit kaum vorbei, da hat es großen Knatsch gegeben, Spannungen gegeben, da was weiß ich, und die Ehe wurde geschieden. Was nützt es, weißt du, wenn man so super fromm anfängt, kirchliche Trauung und alles Mögliche. Viele haben unter dem Segen angefangen und dann hören sie beim Gericht auf. Nur nebenbei. Man freut sich über das kleine Baby, das kleine Kind, verstehst du das? Aber das Kind bleibt nicht Kind. Das Kind wächst, das Kind entwickelt sich, das Kind wird groß, wird Gott geweiht. Ich denke nur, auch der Herr Jesus. Es fing alles so schön an, der Stern am Himmel, die Weisen kamen. Und dann kommt der Herodes und bringt die Kinder um. Und dann kommt die Kreuzigung und dann kommt Pilatus, verstehst du? Nicht der Anfang, sondern was nachher passiert. Und Gott hat ihm einen Namen gegeben, der über alle Namen ist. Und zum Herrn alle Herren gemacht. Weißt du, wir fangen auch ganz klein an. Dann kommt man in die Pubertät. Und da kommen die großen Probleme in der Pubertät. Ich weiß nicht, wie es bei dir war, aber was will der Alte da, verstehst du? Und was will da, ich habe keine Ahnung vom Leben, verstehst du? Und wir wissen ja, verstehst du? Und dann später merkt man, der Alte hat schon einiges gewusst und drauf gehabt. Und wenn ich heute dran denke, dann denke ich immer, mein Vater hat so einen frommen Spruch gehabt oder meine Mutter. Oder denke ich, meine Mutter hat es gesagt. Und da weiß ich gar nicht, wo die das gesagt hat. Aber weißt du, da plötzlich besinnt man sich auf seine Herkunft, wo man herkommt. Aber wenn ich dran denke, so ein Baby, wenn es größer wird, da gibt es Probleme in der Pubertät, schlaflose Nächte, Kummer und Herzeleid. Und dann müssen die Kinder ihren eigenen Weg finden. So war es auch bei den Israeliten. Wunderbar sind sie rausgeführt und ja, Gott hat 10 Plagen geschickt und mit den Plagen sind sie rausgekommen, Gott hat sie befreit und dann sind sie in der Wüste und weißt du, was dann in der Wüste passiert? Dann schreien sie, oh Gott, beim ersten Problem, oh Gott, wären wir bloß nur in Ägypten geblieben, dann wollen sie dann Mose sogar noch steinigen. Die Israeliten freuten sich zuerst mal riesig über ihre Befreiung, endlich mal frei, endlich mal keine Sklaven mehr, endlich nicht mehr in der Ziegelproduktion und dann wären wir bloß in Ägypten geblieben. Weißt du, und so ist es. Wir fangen auch so wunderbar an. Und ich sage dir ein Geheimnis. Das habe ich lernen müssen. Weißt du, wenn du anfängst als Baby in Christus, dann trägt der Heiland das Schäflein. Weißt du, der trägt, du wirst durchgetragen. Die Geschwister beten für dich. Weißt du, die sorgen für dich, sodass du in die Gemeinde kommst, dass du dich taufen lässt, dass du dem Herrn Jesus nachfolgst. Und dann, nach einem Jahr, da musst du selber laufen. Da musst du selber stehen, da musst du selber kämpfen. Dann lässt der Herr Jesus einen nicht mehr laufen, sondern oder da trägt er, dann lässt er laufen. Jetzt probier mal. Und so ist es. Weißt du, plötzlich fangen die Probleme an, plötzlich fangen wir, so wie die Israeliten, zu schimpfen, zu schreien und zu sagen, wir wollen wieder zurück nach Hause. In Ägypten, da hat es noch Fleisch gegeben, noch Kümmel gegeben, noch Knoblauch gegeben. Warum hast du rausgeführt uns, Moses? Warum? Wären wir bloß in Ägypten geblieben? Weißt du, wenn Schwierigkeiten anfangen, viele Christen, und es tut mir so leid, das zu sagen, auch viele Christen sagen, weißt du, früher in der Welt, als ich noch mit den Gottlosen zusammen war, da hatten wir eine tolle Zeit. Aber du weißt das und vergisst, dass du verloren warst. Verstehst, dass du nicht im Himmel angeschrieben bist oder gewesen bist. Das war eine tolle Zeit. Ich konnte mit den Ungläubigen reden, die haben mich verstanden und was weiß ich. Aber Du weißt nicht, was dabei passiert ist. Und so wie die Israeliten dachten, ja, in Ägypten, wir hatten alles, was wir brauchten, was wir suchten und so weiter. Nein, nicht alles, was glänzt, ist Gold. Nicht alles, was glänzt, ist Gold. Und plötzlich haben sie Probleme und Gott lässt Probleme in unserem Leben zu, damit wir uns herauskristallisieren, damit wir die Schlacken ablegen, die Abhängigkeit von Menschen ablegen und Abhängigkeit von Organisationen ablegen, die Abhängigkeit von den Systemen ablegen. Heute spreche ich über diesen Gedanken, was wenn? Wenn deine Gebete nicht erhört werden, du betest, du schreist zu Gott, oh Herr, die Trockenheit, die Dürre ist da, geistlich mache ich keine Bewegung, da bewegt sich nichts mehr bei mir. Ich hatte eine Phase als junger Christ in meinem Leben, es fing so wunderbar, der Heilige Geist, dann habe ich Gebetserhörung erlebt und plötzlich habe ich gar nichts mehr erlebt. Habe ich gedacht, lieber Gott, mit mir stimmt was nicht. Ich bin entweder faul, obwohl ich in der Bibel gelesen habe, aber plötzlich kam eine Dürre, wo keine Gebetserhörungen, keine Wunder mehr, keine Erfüllung mit dem Heiligen Geist. Da habe ich glaube, über ein Jahr lang nicht mehr im Zungen gebetet, weißt du, kein großes Verlangen danach gehabt. Habe ich gesagt, mit mir stimmt was nicht. Aber Gott hat mir gezeigt, auch das gehört dazu. Auch Dürrezeiten, Wüstenwanderungen gehören dazu, dass du dennoch am Herrn bleibst, dennoch dem Herrn vertraust, dennoch dem Herrn dienst. So? Weißt du, die Freiheit, die muss auch gelehrt werden. Was ist die Freiheit im Geist? Was ist die Nachfolge? Weißt du, als die afrikanischen Staaten frei wurden von den Kolonialmächten, die wurden in die Freiheit entlassen, was ist passiert? Die Diktatoren, die Tyrannen kamen. Und heute ist Afrika immer noch von Tyrannen und Diktatoren beherrscht zum großen Teil. Und die Freiheit haben die nie gelernt, so richtig umzugehen. Weißt du, wir müssen die Sklaverei, den Geist der Sklaverei ablegen. Nicht nur, dass wir die Fesseln ablegen, es gibt so viele Sklaven ohne Fesseln. Sondern wir müssen hier frei werden. Und dann in Afrika, wenn die dran denken, Krisen und so weiter, und die müssen plötzlich lernen, sich selbst zu helfen. Ich denke nur auch von der DDR, Gott segne die Leute aus der Ex-DDR. Weißt du, da kamen Leute auch in der Gemeinde, ich bin in der Warteschleife. Und was war alles noch so gewesen ist, jetzt muss ich selber nachdenken, jetzt muss ich also selber um meine Existenz kämpfen, jetzt muss ich meine Zeit auskaufen und was da alles so war. Die freie Marktwirtschaft, das ist kein Spaziergang gewesen, denn weißt du, im Sozialismus ist alles vorgedacht gewesen, Planwirtschaft. Da wurde alles verplant und geplant und so weiter. Und jetzt muss ich selber denken. Und genau das Gleiche ist auch im christlichen Leben. Weißt du, solange Papa und Mama da ist, da wirst du gefüttert, kriegst dein Nuki und dergleichen. Und jetzt heißt es plötzlich, du musst selber essen. Du musst selber Suppe anrühren oder dein Haferbrei anrühren oder was auch immer ist. Du musst selbst auf eigene Füße stehen und die Freiheit richtig verwalten, gebrauchen, sich selbst zu helfen. Und das ist das Wesentliche. Weißt du, Gott will uns erziehen und Gott will uns dahin bringen, dass wir ja uns selbst versorgen. In der Wüste, dass wir lernen in der Abhängigkeit vom Herrn und dass wir lernen, jeden Tag so viel Manna aufzulesen, was wir für den Tag brauchen. Und jeder Tag hat seine eigene Plage. Denk drüber nach, wie Gott uns führt manchmal, wie Gott uns leitet. Gott wird dich nicht enttäuschen, aber wir müssen enttäuscht werden. Und zwar enttäuscht über uns selbst. Das ist das Schlimmste. Also das muss ja niemand sagen. Aber du musst verstehen, enttäuscht, dass du so lässig, so träge, so faul bist, so eintönig bist, dass du in der Routine drin steckst und aus der Routine gar nicht raus möchtest. Und sobald irgendwas anderes passiert, wirst du nervös, wirst du krank, kriegst Fieber. Was wenn dein Gebet nicht erhört wird? Du betest schon so lang und Gott lässt dich zappeln, lässt dich hängen. Da kommt keine Hilfe, weder von außen noch von innen. Gott spricht nicht. Und jetzt musst du sehen, wie geht's mit mir weiter. Gott hat mir ein Wort gegeben, mal vor Jahren, was ich dir im Licht, in meiner Gegenwart, in meiner Herrlichkeit gegeben habe, das bezweifle nicht, wenn Dunkelheit kommt. Und Dunkelheit kommt. Weißt du, Nacht kommt. Die Nacht wird kommen. Für jeden Einzelnen von uns. Und jetzt müssen wir an dem festhalten, was wir im Licht gesehen haben, was wir im Geist gesehen haben, was wir im Wort Gottes erkannt haben. Weißt du, man ist schnell draußen. Man ist in die Freiheit ganz schnell. Man hat die Gemeinde ganz schnell verlassen. Man hat seine Beziehung schnell aufgegeben und so weiter. Man ist so schnell frei vom fremden Joch, aber dann kommen andere Mächte. Plötzlich versuchen andere, sich an uns anzuhängen. Kommen Widerstände, kommen Kämpfe. Dann kommt der Teufel nämlich mit allen möglichen Bedrängnissen. Und wir werden geschüttelt und gerüttelt. Und ich sage dir, Gott enttäuscht uns nicht. Gott steht zu uns, auch wenn wir durch die Hölle müssen. Und ob ich schon wanderte im finstern Tal, fürchte ich kein Unglück, denn du, o Herr, bist bei mir. Und dein Stab und dein Stecken trösten mich. Weißt du, du bist schnell frei. Aber jetzt lerne selbst zu fischen. Lerne selbst deine Suppe zu kochen. Lerne selbst deinen Weg zu finden. Und weißt, wie das kommt? Da kommen Stürme. Herr, wir haben die ganze Nacht gerudert. Und der Sturm wurde stärker und stärker. Siehst nicht, wie verderben. Oder wir haben die ganze Nacht gefischt und nichts gefangen. Und dann musst du wieder lernen, auf den Herrn zu schauen. Wir werden von uns enttäuscht. Wir haben es nicht geschafft. Wir sind nicht durchgekommen. Und Herr, jetzt hilf du mir. Und genau das ist, was der Herr erlaubt durch Enttäuschungen. Enttäuschungen sind Segnungen. Halleluja. Preis dem Herrn. Das verstehen die meisten nicht. Die denken nur, wenn du Erfolg hast. Misserfolg ist ein größerer Segen als der Erfolg. Weißt du, Erfolg kann jeder einstecken. Aber wie verarbeitet man Misserfolg? Wie verarbeitet man Ablehnung? Wie verarbeitet man Krankheit? Wie verarbeitet man Schwierigkeiten, welcher Art auch immer? Und dann beginnt der Ernst des Lebens. Jetzt muss ich lernen, mich zu bewähren. Weißt du, der Elia, der predigt in Vollmacht, dass Feuer vom Himmel geholt wird, dass die Steine weggeleckt werden und alles großartig und die Baalspriester werden da geköpft. Das ist im Orient gang und gäbe anscheinend schon seit uralter Zeiten. Und da ist alles die Herrlichkeit. Und jetzt passiert, dass der Elia an seinen Kopf, an seinen Kragen geht. Und morgen um diese Zeit, Mann, ist dein Kopf dran. Morgen um diese Zeit. Und weißt du, was ist passiert? Der war so im Segen, so im Feuer, so im Enthusiasmus, so in der Begeisterung, so voll vom Herrn. Und was passiert? Der rennt, nimmt die Füße und den Arm und rennt und versteckt sich da irgendwo in einem Wacholderbaum, in eine Höhle. Ich will sterben, ich bin nicht besser wie die anderen. Du siehst, was dann passiert, Depression. Ich will sterben. Lieber Gott, lass mich sterben. Aber Gott lässt seine Diener nicht sterben. Gott lässt seine Diener und Knechte und Mägde nicht hängen. Und dann kommt ein Engel. Elia, draußen ist frisches Brot und frisches Wasser. Und er wird gestärkt. Weißt du, aber Gott erlaubt Enttäuschungen. Dass jemand dir an den Kragen geht und sagt, morgen um diese Zeit, Mann, mach dich bereit. Werden wir dich abholen. Ja, und so war es. So war es. Und es fängt alles so gut an, Durchbruch, Erweckung, Evangelisation. Und dann holt der Herr dich raus. Denk an Philippus. Der hat gepredigt in Samaria, ganz Samaria kam raus, sogar der Simon, der Zauberer, dieser Schamane, der kam sogar auch zum Glauben, lässt sich taufen, hält sich an Philippus. Und dann sagt der Heilige Geist, Philippus, mittendrin in der Erweckung. Und das ist, wo Gott uns da rausholt, wo Gott uns weiterführt. Mittendrin, die Sache läuft fantastisch. Jetzt sollte die Reformation weitergehen, die Erweckung weitergehen. Philippus, ich habe Arbeit für dich. Ja, Herr, sofort, bin bereit. Geh auf die Straße nach Gaza, diese einsame Autobahn, verstehst du, wo nur Soldaten ab und zu mal durchmarschieren. Dort habe ich Arbeit für dich. Und du siehst, dieser Philippus muss lernen, aus einer gesegneten Arbeit in eine Trockenheit hinein, in diese dürre Situation. Das ist ja enttäuschend, verstehst du? Da ist kein Halleluja und kein Lob und Dank und kein Hosianna. Jetzt sieht er einen Mann, der vorbeifährt mit seiner Kutsche, der liest etwas, was er selber nicht versteht. Und der hält sich an diesem Wagen. Jetzt muss er selber den Weg finden, wie geht es jetzt weiter? In der Erweckung, in dem Segen. Und du siehst, was der Philippus gemacht hat. Er hat eine ganze Nation, indem er diesen Finanzminister zum Glauben geführt hat, hat er eine ganze Nation, die Äthiopier, für den Herrn Jesus gewonnen. Und ich sage euch eines, manchmal in den kleinen Dingen, in den kleinen Taten, diesen unscheinbaren Taten, halt dich an diesem Wagen, verstehst du? So als per Anhalter, verstehst du? Da fährt er, als per Anhalter fährt er weiter und Gott segnet. Und ich sage dir, manchmal passieren Wunder. Und du erlebst Wunder, wenn du das tust und sagst, ja, ich werde nie per Anhalter weiterfahren. Ja? Aber wer weiß, weißt du, vielleicht haben wir Engeldienste zu verrichten. Ich habe von einigen Geschwistern gehört, da in Amerika, das passiert aber nicht nur in Amerika, das passiert auch in Deutschland. Ich habe schon gar erlebt hier in der Schweiz. Weißt du, da ist einer per Anhalter fährt und stoppt. Und das sind Engeldienste, da wird verrichtet. Und da ist ein Bruder, den ich persönlich kenne, bei dem habe ich ein paar Wochen gewohnt, im Urlaub in der Schweiz, in Interlaken, eine tolle Gegend und so weiter. Der hat per Anhalter, da steht er als Bibelschüler, fährt nach Hause zu seinen Eltern per Anhalter und dann hält ein Auto, da sitzt eine Frau drin und er sagt, wo wollen Sie hin? Ich will da und dorthin und fährt in diese Richtung und ich nehme sie mit. Und diese Frau hat er zum Herrn geführt und diese Frau ist später seine Frau geworden und diese Frau war eine Erbin von der größten Seilbahnfirma in der Schweiz und dergleichen. Und ich bin bei diesen Leuten auch mal einquartiert gewesen und toll. Weißt du, vornehme Leute, die essen ohne Messer und Gabel. Und so lebten die. Verstehst du? Und da waren Diener links und rechts. Und so einen hat er erwischt per Anhalter. Und die ganze Familie ist zum Glauben gekommen. Und der Geschäftsmann hat in seinem eigenen Haus eine Kantine Andacht Bibelstunden gehalten und ich durfte dort eine Bibelstunde halten, einmal. Ich weiß, so ist wie Gott wirkt, per Anhalter. Und Philippus, geh und fahr per Anhalter. Und du weißt gar nicht, wenn du manchmal jemanden mitnimmst, vielleicht nimmst du einen Engel mit oder einen Teufel, den du bekehren sollst. Eins von beiden. Gott erlaubt Dinge. Weißt du, Gott erlaubt, dass Dinge in deinem Leben passieren, die du gar nicht verstehst, die du gar nicht erklären kannst. Also es fängt manchmal gut an und manchmal fängt es gar nicht so gut an und es wird gut. Denn denen, die Gott lieben, müssen und werden alle Dinge zum Besten dienen. Weißt du, wenn es einem jetzt schlecht geht, wenn niemand zu einem steht, wenn niemand einen unterstützt, du wirst mehr beschuldigt, angeklagt und so weiter, dann klammerst du dich mehr und mehr an Gott. Herr, ich weiß, du bist meine einzige Zuflucht. Leute, ich vergesse die Welt hinter mir. Ich weiß, du bist meine Stütze, du bist mein Anker, wenn du nur Gott hast. Und das ist, warum Gott uns zur Enttäuschung bringen oder in eine Enttäuschung hineingeraten hast, damit wir mündig werden, damit wir erwachsen werden, damit wir auf unsere eigenen Füße stehen und nicht mehr nach der Meinung der Leute gehen oder den Gefühlen gehen oder was auch immer ist. Plötzlich merkst du die Freiheit des Geistes. Weißt du, wenn du plötzlich aufgehört hast, niemand mehr den schwarzen Peter zuzuschieben, außer dir selber, du weißt also, ja, was ist, ich bin nicht abhängig von dieser Meinung, von dieser Ansicht und so weiter. Ich lebe jetzt aus der Hand Gottes. Ich lebe jetzt aus dem Segen Gottes. Ich bin nicht von der Gnade der Menschen abhängig und du wirst so schnell von der Gnade der Menschen abhängig. Ich werde nie vergessen, ich habe geistlich ein Problem gekriegt in Stuttgart in der Gemeinde. Da kommt ein junges Mädchen und sagt, Pastor, du könntest da den Saal putzen, meinen Kinderstundenraum putzen und so weiter. Ich habe gesagt, ich bin keine Putzfrau. Und so weiter. Aber du bekommst unseren Zehnten. Verstehst du? Weißt du, das war eine Frechheit seinesgleichen. Du bekommst unseren Zehnten. Ja, ich bekomme den Zehnten, weil ich das Wort Gottes verkündige. Aber ich muss deswegen nicht ihr Kinderstundenraum putzen. Ich kann höchstens sorgen und gucken, dass jemand den Kinderstundenraum putzt. Aber du siehst, so sind die Leute. Und dann habe ich gesagt, lieber Gott, ich bin enttäuscht von den Christen, verstehst du? Die geben ihren Zehnten nicht dem lieben Gott, sondern die denken, die unterstützen mich. Und dann habe ich aufgehört, von der Gemeinde Unterstützung zu nehmen, habe mich selbstständig gemacht und eine Firma gegründet und war so christlicher Geschäftsmann und habe gut gelebt. Aber ich habe eines gemerkt, weißt du, das hat geschadet, weißt du, das schadet diese Enttäuschung. Aber was ich da gelernt habe, unabhängig zu werden von Geschwister in der Gemeinde, unabhängig zu sein von dem Zehnten, wo die Leute zahlen, unabhängig, ob ich Gehalt kriege oder nicht. Ich habe mir gesagt, Johannes, du hast keine zwei linke Hände. Ich habe eine große Werbefirma gehabt und dort habe ich gute Geschäfte gemacht und Patente gehabt auch dazu. Weißt du, Gott schenkt Gnade. Aber ich habe eines gelernt, frei zu werden von den Menschen. Dann war ich in der Firma, oder in meiner Firma, gearbeitet, geackert, ich habe dann ja 17 Stunden am Tag gewerkelt. Zwei Gemeinden habe ich gehabt, die Gemeinde in Ludwigsburg und die Gemeinde in Stuttgart. Ich habe morgens um 8.30 Uhr in Ludwigsburg gepredigt, dann schnell ins Auto gestiegen, die Leute haben dann den Schluss weitergemacht und dann bin ich noch nach Stuttgart gefahren, meine Predigt um 10 Uhr zu halten. Und die zweite Predigt war sehr gut. Ich habe die gleiche Predigt gehalten. Weißt du, die Leute konnten nicht so schnell nachfahren, war ich gesegnet. Aber dann hat Gott zu mir wieder geredet, Johannes, und da kriege ich einen ganz blöden Traum. Auch manchmal blöde Träume, die einen schockieren, so Horrorträume, die haben auch eine Wahrheit. Dann sehe ich, da wird ein Schwein gemästet und so weiter. Und dann frage ich im Traum, warum wird dieser Schwein gemästet? Dieser Schwein wird gemästet und an Weihnachten wird er geschlachtet. Und dann hat Gott zu mir gesagt, Johannes, du sollst dich nicht mästen, du sollst nicht jetzt im Wohlstand leben, sondern du solltest mir dienen, denn du wirst geschlachtet. Der Teufel wartet. Und dann war es für mich wieder eine andere Sache, wo Gott mich dann auf die Augen geöffnet hat, dass ich gesagt habe, jetzt Herr, ich möchte vollamtlich ganz in deinem Dienst sein, mit Gehalt oder ohne Gehalt, ob ich die Leute mich kritisieren oder was auch immer ist. Ich bin nicht mehr abhängig. Ich bin weder von dem noch von dem abhängig. Ich will nicht weder von mir selber abhängig sein, auch du kannst von dir selbst abhängig sein, dass du, ja, sagst, ich kann arbeiten, ich habe keine zwei linke Hände, ich kann Geschäfte machen, ich kann das und das und das, ich kann erfolgreich sein, wenn ich will, aber Herr, ich möchte von dir abhängig sein. Vorher wusste ich nicht, was 100 Mark sind, verstehst du? Und jetzt musste ich die Mark zweimal umdrehen, wo ich dann wieder anfing, für den Herrn zu leben und für den Herrn zu arbeiten. Enttäuschung. Weißt du, du wirst plötzlich enttäuscht, du gehst durch Frust. Und deine Gebete werden nicht erhört. Und ich denke nur an einen Fall in meinem Leben. Wir sind umgezogen, haben wir eine neue Wohnung gemietet. Und da habe ich gedacht, jetzt bestelle ich neue Küche. Von der Kaution kann ich es gut bezahlen, die ich dann bekomme. Und habe die Küche bestellt. Und was ist passiert? Der Vermieter zahlt mir die Kaution nicht aus. Dann hat er da einen Kratzer gefunden und dort einen Macken gefunden und so weiter. Und ich bin so traurig gewesen, verstehst du? Und ich habe bin ich kreditwürdig, denn ich lebte damals im Glauben, absolut. Und die Bank hat mir kein Geld gegeben und ich musste die Küche bezahlen. Dann steht der Handwerker und sagt, ich will mein Geld haben. Ich weiß, was das bedeutet. Du kannst die Rechnung nicht bezahlen. Da stehe ich da und ich habe gedacht, lieber Gott, guck mal, ich habe dich geliebt, ich habe dir gedient, ich habe für dich gearbeitet, ich habe mich für dich eingesetzt, ich habe für dich gepredigt. Und jetzt, wenn ich deine Hilfe brauche, wo bist du? Gott, wo bist du? Und ich habe angefangen, an Gott zu zweifeln. Aber auch das hat Gott erlaubt in meinem Leben, dass ich zweifeln darf. Es ist Gnade, verstehst du? Wenn du zweifelst, denn ich habe die Leute, die finanzielle Probleme hatten, gar nicht verstanden. Ich habe eine Schwester in der Gemeinde gehabt, die hat immer gegen Mitte des Monats oder Ende des Monats immer wieder kam sie und sagt, Pastor, bete für mich, segne mich. Ich kann die Miete nicht bezahlen, ich kann Strom ist bei denen abgestellt gewesen. Und was weiß ich, was alles so gewesen ist. Und dann habe ich irgendwo mal gedacht, weißt du, die Leute sollten haushalten lernen. Weißt du, habe ich gedacht, aber weißt du, Gott hat mich gelehrt. Du sollst niemanden kritisieren, du sollst niemanden verdammen, du sollst niemanden verurteilen. Wenn Leute in finanzielle Schwierigkeiten sind, wer weiß die Hintergründe, was es ist, dann ließ er mich in so eine Not kommen, dass fast der Gerichtsvollzieher vor der Tür stand. Und dann habe ich gebetet. Und dann gesagt, ich kann nicht einmal predigen, ich kann nicht anderen Leuten von Glauben erzählen und selber nicht mehr glauben können. Und dann habe ich meinen Dienst für ein paar Wochen quittiert, habe gesagt, ich will das nicht mehr. Und dann kriegen wir einen Brief aus Barbados, Westindien, da schreibt mein ehemaliger Bibelschullehrer, lieber Johannes, liebe Heidemi, wo seid ihr denn, was macht ihr, wie geht's euch? Aber wir müssen euch eines sagen, wir haben von dann bis dann einen Auftrag von Gott bekommen, für euch zu beten, zu fasten. Und ich habe eines gelernt, wenn du nicht mehr beten kannst, dann beten andere woanders. Und deshalb, und selbst wenn du beten kannst, dann solltest du für die Leute beten, die Gott dir zeigt, die Gott dir aufs Herz legt. Vielleicht brauchen die jetzt Hilfe, so wie du einmal vielleicht irgendwo Hilfe gebraucht hast. Und die haben für mich gebetet. Und ich habe nachgeguckt im Terminkalender. Es war exakt die Zeit, wo ich kaum mehr glauben wollte und konnte. Enttäuschung. Weißt du, Gott zeigt, du, wir sind als eine Familie Gottes, wir hängen zusammen. Wir beten füreinander. Und da habe ich etwas gelernt. Bete, wenn Gott dir ein Bild zeigt, ein Mensch zeigt, einen Namen nennt oder vielleicht nur eine Nummer nennt. Bete für diese, die brauchen jetzt Hilfe. Gott weiß, wo diese Leute wohnen. Und Gott hat in meinem Fall 15.000 Kilometer weit weg jemand beauftragt, ein Ehepaar für uns zu beten. Von dann bis dann. Und das ist, wie Gott durch Enttäuschungen uns reifen lässt, wachsen lässt, stark werden lässt. Das ist, wie Gott uns aufbaut. Und die Krise war vorbei. Ich wusste gar nicht, wie das alles so passiert ist. Verstehst du? Ich weiß zwar, wie ich reingekommen bin, aber ich weiß nicht einmal, wie ich rausgekommen bin. Plötzlich habe ich so viel Freude am Herrn bekommen. Und aber nicht einmal durch den Brief, dass sie für uns gebetet haben. Nein, plötzlich war das Feuer wieder da. Die Liebe Gottes da. Gott kann, Gott ist und Gott wird. Aber zuerst mal diese große Enttäuschung. Und diese große Enttäuschung, ich darf das hier sagen, freiweg sagen, weißt du, diese große Enttäuschung, wir haben geweint, meine Frau hat geweint, weißt du, wenn du weißt, du musst 4.000, 5.000 D-Mark bezahlen, das war damals sehr viel Geld und so, und du kannst nicht bezahlen. Und da ruft meine Schwägerin an und sagt, du, Heidi, deine Stimme klingt so komisch. Weißt du, Ungläubige, und die waren nicht gläubig, ungläubige Menschen hören manchmal die Stimme, was die Gläubigen nicht mehr hören. Die Stimme am anderen Ende der Leitung. Heidi, deine Stimme klingt nicht so gut. Hast du Probleme? Wer weiß, das kann ich dir gar nicht sagen, aber wir haben Probleme. Dann sind sie noch am gleichen Abend gekommen und uns besucht. Und dann haben sie gefragt, sag uns, was ist euer Problem? Und wir haben gesagt, wir können die Handwerkerrechnung nicht bezahlen. Und dann er war ja Beamter und sagte, das mache ich, ich erledige es für euch. Aber das ist nicht das Problem. Wir suchen Gott, haben sie gesagt. Und an dem Abend führe ich einen Film von Billy Graham. Lucia hieß dieser Film. Führe ich diesen Film vor. Und was passiert? Ich mache dann am Schluss den Altarruf. Die kommen nach vorne und geben ihr Leben Jesus. Und lassen sich dann auch nachher später taufen. Verstehst du? Gott erlaubt Nöte, Schwierigkeiten in unserem Leben, damit andere in unser Leben eintreten können. Damit andere Gott erleben durch uns. Indem wir vielleicht Gott nicht erleben. Verstehst du? Und für uns der liebe Gott sehr weit weg ist. Aber er erlaubt, dass du die Liebe Gottes erfährst und andere durch dich, ja, die Gnade Gottes erleben. Und manchmal ist es so, diese Enttäuschungen demütigen uns. Und es war für uns schon eine Demütigung bei der Schwägerin oder der Schwester von der Heidi, einfach zu sagen, wir haben finanzielle Schwierigkeiten. Weißt du, die Leute glauben, wenn du an Jesus glaubst, hast du keine Probleme, hast du keine Schwierigkeiten, keine Anfechtung, bist kerngesund, der Rubel rollt. Aber was hinter den Kulissen alles passiert? Was hinter den Kulissen alles passiert? Und deshalb Gott erlaubt Enttäuschungen. Und ich bin eigentlich gar nicht so schockiert, wenn ich mal eine Enttäuschung erlebe, eine Schwierigkeit erlebe oder was auch immer ist. Irgendwie Dinge, die auf einem zukommen. Eigentlich, ich könnte hier noch einige Monate bleiben, denn ich habe einen langen Mietvertrag hier. Aber ich sage, wenn der Herr will, ich ziehe aus. Und wenn ich was Günstiges finde und Gutes finde, ich ziehe aus. Verstehst du? Ich hätte kämpfen können und können sagen, nee Leute, ich bleibe so lang, wie mein Mietvertrag läuft. Und ich habe für Jahre noch einen Mietvertrag gehabt hier in diesen Räumen. Aber der Friede Gottes ist wichtiger. Der Friede Gottes. Nicht etwas, wo man sich was durchsetzt und sich behauptet, es muss so sein. Es sei denn, du weißt vom Herrn, dass es so ist. Weißt du, es gibt solche Fälle, wo du sagst, nein, hier gebe ich keinen Zentimeter nach. Aber wenn du den Eindruck hast, das ist so, die Geldhaie sind am Werk, verstehst du, und die wüten und da wird alles saniert. Hier durch Berlin, überall wird gebaut, überall wird renoviert, überall, verstehst du, und dann werden die Mieten wieder steigen und was auch immer ist. Und dann habe ich gesagt, guck, ich mache kein Theater, ich suche, wenn Gott mir was gibt, das nehme ich aus seiner Hand. Und das hat sich so ergeben, dass wir weiterziehen. Und wir werden weiterziehen. Und ich weiß, das ist auch nicht die Endstation. Ich habe eine Vision noch. Verstehst du? Ich habe noch eine Schau. Gott wird uns segnen, wenn wir treu sind. Wenn wir bescheiden sind. Wenn wir demütig sind. Gott wird uns segnen, wenn wir nicht gegen ihn rebellieren. Warum hast du uns rausgeführt? Warum ist das in unserem Leben so und so? Nein, bleib still. Durch Stille sein werden wir stark. Auch in der Enttäuschung. So. Gott wird uns nicht enttäuschen. Weißt du, Georg Müller hat ein Buch geschrieben, das gibt es wahrscheinlich nicht mehr vom Büchertisch, aber ein tolles Buch. Gott enttäuscht uns nicht. Und er beschreibt hier am laufenden Band, das hat mich so fasziniert, die Zeugnisse, wie Gott ihm geholfen hat, wie Gott, er hat keine Bettelbriefe verschickt und so weiter, aber er hat Gott gesagt, lieber Gott, ich brauche das und das und das und das. Und es kam im richtigen Augenblick. Gott kommt nicht zu früh und Gott kommt nicht zu spät. Er kommt immer dann, wenn es Zeit ist. Wenn es Zeit ist. So meine Botschaft ist, Gott wird dich nicht enttäuschen. Gott hat Israel nicht enttäuscht. Denk an das Volk Gottes. 2 Millionen Volk wandert durch die Wüste und die werden wunderbar versorgt. Ohne Bäckerei, ohne Fleischerei, ohne Fischerei. Verstehst du, die werden wunderbar versorgt. Wie auch immer. Die haben immer ihr Brathändel. Immer kommen Wachteln von Zeit zu Zeit, wenn es Fleisch aller war. Er führte sie aus der Verengung heraus, aus den Engpässen, aus der Abhängigkeit von Menschen, vom Pfarrhof, aus der Zwangsjacke. Gott hat sie befreit. Und der, der das gute Werk in uns angefangen hat, Brüder und Schwestern, dieser Gott wird auch das Werk vollenden, das er bei uns angefangen hat. Nicht, was die Menschen bei uns angefangen haben. Nein, was Gott angefangen hat. In Jakobus 1, Vers 13, da heißt es, Gott versucht uns nicht zum Bösen. Gott versucht uns nicht zum Bösen, dass wir rebellieren und uns aufregen. Nein, er prüft unseren Glauben und er prüft unseren Gehorsam. Gott versucht uns nicht zum Bösen. Wenn du irgendein Problem in deinem Leben hast, was auf dich zukommt, Spannungen, Kummer, Ablehnung, Verachtung und so weiter, das ist Bewährung. Jetzt heißt, schau auf den Herrn. Lass deinen Glauben nicht fallen. Nur in der Prüfung kann sich der Mensch bewähren. Nur im Test, wenn er diese Prüfung hineingeht und sagt, mit Gottes Hilfe. So wie ein junger Vogel. Ich habe so eine große Freude dieses Jahr gehabt mit meinen Vögeln auf meinem Balkon. Verstehst du? Und da sehe ich heute noch, wie diese kleine Amseln, wie die dann übt, die üben noch, die stehen da und die üben. Und die fliegen noch nicht, aber die üben. Und genau das ist, was wir auch machen. Wir üben mit unseren Flügeln, wie das so geht. Und eines Tages, ich werde nie vergessen, liege auf dem Balkon, genieße die Mutter, wie die immer wieder kommt und die Jungen füttert. Und einmal macht dieser eine, der älteste Vogel, der da geschlupft ist, macht seine Übungen und plötzlich macht er einen Schreier und weg ist er. Und für uns kommt auch dieser Punkt, dass wir einen Schreier machen und weg bin ich. Und der Herr ist gut gewesen. Und dann hat die Mutter noch geschrien ein bisschen und dann kam der Nächste gleich, hat es auch wieder so geflattert und immer weiter gemacht und auch wieder so ein Schreier. Wahrscheinlich, das ist so diese Geburtsstunde, dieser Schrei, dieser Urschrei. Gott hat uns erwählt, ihr Leben zum Leben, zum Überleben. In Jeremia Kapitel 1, Vers 5 heißt es, schon ehe ich dich ins Leben rief, überlege einmal, noch ehe ich dich ins Dasein rief, hatte ich einen Plan mit dir. Da bist du noch gar nicht geboren gewesen. Hat Gott schon einen Plan mit dir gehabt. Und da gibt es die Höhen und die Tiefen. Da ist alles mit drin verzeichnet in diesem Urplan deines Lebens. Und als du noch nicht geboren warst, hat dich bereits die Hand auf dich gelegt. Denn zum Propheten, das gilt für Jeremia, aber es gilt für dich auch. Denn zum Propheten für die Völker habe ich dich bestimmt. Und ich wehre ab, sagt der Herr. Und ich wehrte ab, sagt hier dieser Jeremia. Ach Herr und Gott. Ich kann doch nicht reden. Ich bin noch zu jung. Ich tauge nichts. Aber der Herr antwortete mir und sagte, sag nicht, ich bin zu jung. Weißt du, und wenn Gott mit uns redet, wenn Gott uns ruft, wenn Gott uns beruft, dann zweifle nicht an deine Berufung. Sag nicht, ich bin unerfahren. Mir fehlen die Mittel. Ich bin unwissend, ich bin arm, ich bin unbegabt, ich bin nicht qualifiziert. Sag doch nicht diese Dummheit. Und dann sagt Gott, gehe, wohin ich dich sende und verkündige, was ich dir auftrage. Hab keine Angst, denn ich bin bei dir und werde dich beschützen. Das ist Berufung. Und bei diesen Gottesworten sind so viele Menschen berufen worden, die unfähig waren, die jung waren, die unbrauchbar waren, die abgeschrieben waren, die vielleicht, und ich denke nur an jemanden ganz besonders, der ein Krüppel war. Verstehst du, der konnte nicht richtig stehen. Der war wirklich entstellt vom Mutterleib an. Und da hat man sich gedacht, aus dem wird nichts. Du aber, der, wenn der, in der hinter der Kanzel mal stand, wenn er Bibelstunde machte und hielt, dieser Behinderte, da floss der Geist. Weißt du, wir müssen aufhören, auf die Behinderung zu schauen, zu achten, Behinderung zu betonen. Ich habe jemand, der meine Predigten hört, irgendwo aus Leipzig oder dieser Gegend, weißt du, der hat einen blinden Hund und so weiter, aber der ist so gesegnet durch seine Blindenschrift, dass er die Bibel lesen kann in Blindenschrift und vieles andere mehr. Weißt du, du kannst gesegnet werden und du musst nicht sehen sein. Und ich habe eines festgestellt, Menschen, die nichts sehen, die haben ein wunderbares Gefühl. Und die sind sehr sensibel. Sind sehr sensibel. Weißt du, da gibt es andere Qualitäten, andere Funktionen. Sag nicht, ich tauge nicht, ich kann nicht, ich sehe nicht schön aus. Gott schaut nicht auf das Äußere, Gott schaut auf das Herz. Deshalb sag nicht, ich tauge nicht. Hab keine Angst, denn ich bin mit dir und ich werde dich beschützen. Für viele Konflikte in deinem Leben kannst du nichts dafür. Das ist wahr. Aber Gott will dich in diesen Konflikten, in diesen Schwierigkeiten, in diesen Krisen bewahren und dich zum Segen machen. In den Hungersnöten, Kriegsnöten oder was weiß ich, welchen Weltnöten, wirtschaftlichen Nöten, da sind so viele Heilige entstanden. Und weißt du, heute frage ich mich, wo sind die ganzen Heiligen? Die sterben, der stirbt weg, der stirbt weg, der stirbt weg, der Mann Gottes, der, die Frau Gottes stirbt weg. Wo sind die Heiligen? Wir brauchen wieder Heilige. Wir haben Pastoren, wir haben Evangelisten, wir haben Bischöfe, wir haben Priester. Aber was die Welt braucht, sind Heilige. Und Heilige entstehen durch Enttäuschungen. Lies die heiligen Geschichten. Ich habe mal ein ganzes Jahr lang nur über die Heiligen gepredigt. Die Kirchengeschichte, diese heiligen Männer, die sich bewährt haben. Eine Wolke von Zeugen umgibt uns. Eine Wolke von Zeugen. Heilige, die waren in Konflikte, die waren reich, die hatten alles. Weißt du, Franz von Assisi, der war ein reicher Mann, aber der lässt alles liegen und fängt an, Armen zu dienen. Wird ein Bettelmensch. Gott sagt voraus, weißt du, du wirst Schwierigkeiten haben. Ich schicke dich zu Völkern. Und wenn du die Geschichte von Jeremia weiterliest, zu einem störrischen Volk, zu Böcke schicke dich. Du verstehst ihre Sprache nicht und sie verstehen deine Sprache nicht. Und jetzt gehst du hin und jetzt predige ihnen, jetzt verkündige das Evangelium. Wir sind ein Teil dieser Welt und wir sollen dort sein, wo Gott uns haben möchte. So wie der Philippus, der wurde geschickt da auf die Straße nach Gaza und als er seine Arbeit getan hatte, als er seinen Auftrag erfüllt hatte. Und plötzlich rückte der Geist Gottes ihn weg und er wurde in Philippi Caesarea wiedergefunden. Verstehst du? Du wirst wieder entrückt, du wirst wieder dorthin kommen, wo der liebe Gott dich bestimmt und dich erwählt hat. Mach dir keine großen Gedanken. Plötzlich war er weg und dieser Kämmerer, er zieht fröhlich seine Straße weiter. Ich habe hier eines gelernt, werd nicht enttäuscht. Weißt du, wenn du plötzlich entrückt wirst, viele Leute wissen nicht, was Entrückung ist. Verstehst du, wirst plötzlich weg, auf die andere Seite, in eine andere Stadt und entrückt. Aber weißt du, wir müssen lernen, ich mache nur einen Teil der Arbeit. Der eine sät, der andere jätet, der andere begießt, der andere bewacht. Und so hat jeder eine Funktion. Und wenn du deine Funktion erfüllt hast, dann wirst du entrückt. Dann kommt jemand anders an deine Stelle und dient dir weiter und macht die Sache weiter und predigt weiter oder was weiß ich, kümmert sich um die Person. Es gibt so viele Leute, die denken, ich muss bis zum Schluss diese Frau oder diesen Mann betreuen. Nein, du musst nicht bis zum Schluss, sondern solange wie Gott es will, dass du betreust, verstehst du? Und nicht bis in alle Ewigkeit. Gott will diese Person betreuen. Und Gott erlaubt es, dass die Menschen an dir enttäuscht werden. Da machst du irgendeine Dummheit, sagst etwas, benimmst dich komisch oder ja, reagierst irgendwie komisch und dann wirst du enttäuscht. Meine erste Predigt in Heilbronn, die ich gehalten habe, war eine ganz merkwürdige Predigt. Ich weiß, habe ich gedacht, wenn ich predige, dann will ich alles den Leuten sagen, dass sie wissen, wo sie dran sind. Ich habe gesagt, liebe Geschwister, ich komme zu euch nach Heilbronn und ich predige dort und werde euch dienen. Aber ich muss eines sagen, ich werde euch alle enttäuschen. Als Pastor, versteht, die waren geschockt. Nicht, ich werde euch aufbauen, ich werde euch enttäuschen. Die waren geschockt. Wie bitte? Ja, und ich muss ehrlich sagen, wir müssen die Leute auch enttäuschen. Und sagen, ich kann nicht alles, ich bin nicht für alles zuständig, ich bin nicht für alles verantwortlich. Da muss jemand anders machen, da musst du selber was tun. Und deshalb, wir müssen die Leute auch Mut haben, die Leute zu enttäuschen. Der Einzige, der uns nicht enttäuscht, das ist der liebe Gott. Der liebe Gott enttäuscht uns. Aber mit Menschen, weißt du, Gott will nicht, dass du an einen Menschen gebunden bist, sondern du sollst an Gott gebunden sein. Wir sind alles nur Diener, wir sind nur Mithirten, Mitarbeiter, wir sind nur ja Werkzeuge Gottes. Und der macht die Arbeit, der mit dem Hammer, der mit dem Meißel, mit dem Schraubenzieher, mit dem Bohrer oder was weiß ich. Jeder macht so seine Arbeit auf seine Art, wie er von Gott erwählt und bestimmt ist. Und wir dienen Gott. Aber wir sollen nicht sagen, ich mache die Sache bis zum Ende. Philippus wurde entrückt. Schade, der Mann ist weg. Ich habe noch so viele Fragen gehabt. hat der Kämmerer wahrscheinlich gedacht. Ich wollte noch so viel wissen, aber es reicht. Das, was du jetzt bekommen hast, lieber Kämmerer, das reicht, für den, bis du nach Hause kommst. Und dann wird irgendjemand anders kommen und der wird dich weiterlehren. Wir denken manchmal, der liebe Gott muss alles auf einmal machen. Jesus begegnet Saul von Tarsus auf der Straße nach Damaskus. Und das ist eine wunderbare Sache. Weißt du, auch der Heiland macht nicht alles. Der Heiland hätte ihm sagen können, lieber Saul, ich möchte, dass du dich taufen lässt. Ich möchte, dass du anfängst, das Evangelium zu predigen. Ich möchte, dass du ein Weltmissionar wirst. Nein, geh in die Stadt und man wird dir sagen. Und dann kommt der liebe Bruder Ananias. Und der kommt im Auftrag Gottes. Und nach einer Weile, nach ein paar Tagen, der Saul ist so aktiv, so missionarisch, er will alle Juden gleich bekehren in Damaskus und will einfach Christus groß machen. Und dann sagen die Brüder, und hör mal, was dann passiert, das muss ein Schock für den gewesen sein, Bruder, verschwinde aus unserer Stadt. Geh nach Hause, aber hier die Tracht nach deinem Leben, du bist hier deines Lebens nicht sicher. Und er ließ in der Nacht über den Korb, über die Stadtmauer, und er ging nach Tarsus und dort macht jetzt seine Zeltarbeit wieder weiter, so vielleicht Zelten oder was er auch dort gemacht hat. Bis dann plötzlich, ja, weißt du, der sitzt da Jahre, da geht er schon auf die Bibelschule da, irgendwo in die Wüste Arabiens, will er irgendwie näher Gott kommen und Gott mehr erleben oder was weiß ich, aber das ist auch nichts, geht wieder nach Hause. Und dann kommt der Barnabas und sagt, du hast dich mal vor Jahren bekehrt, wir suchen einen Mitarbeiter bei uns in der Gemeinde, wir brauchen jemanden, wo die Bibel auslegt, das Alte Testament auslegt und so weiter, ein bisschen Theologie studiert hat. Und ich glaube, du bist der richtige Mann. Willst nicht mitgehen? Du siehst, so plötzlich beruft Gott auf Umwege, durch Enttäuschungen, zuerst Leerlauf. Und das ist das Schlimmste, was passiert. Aber der Leerlauf ist auch nötig in unserem geistlichen Leben. Leerlauf, da sitzt du da, wartest auf den lieben Gott, auf den Engel oder bis sich das Wasser bewegt oder sonst etwas passiert. Sei nicht enttäuscht. Gott hat einen Plan für dein Leben. Gott hat einen Plan und so weiter. Und hier wurde vorausgesagt, was alles so passieren wird, Jeremia, und was Gott alles so vorhat. Und der Gott, der dich beruft, der wird dich auch durchbringen, der durchtragen, durch all diese Krisen, der wird dich durchboxen. So wie dieser Saul von Tarsus, der wurde Mauer runtergelassen. Ganz schnell, Bruder. Und wir haben da eine Adresse hinten irgendwo oben in Kirkuk oder wo auch immer, wo jetzt die ganzen Kriege sind, dort taucht er unter. Und Gott erlaubt, dass wir manchmal untertauchen. Jetzt, wo ich so Reformator bin, wo ich ein Evangelist bin, wo ich Missionar bin, jetzt muss ich untertauchen. Geh und verbirg dich am Bach. Enttäuschend, was der liebe Gott will. Aber Gott weiß, was du brauchst und was du kannst und was für deine Seele nötig ist. Verbirg dich am Bach, sei ganz still. Mach Häkle, stricke oder was sonst was, bastle, schnitzle, mach irgendetwas, warte auf weitere Anweisungen und du wirst weitere Anweisungen bekommen. Wenn du Gott treu bist, Gott wird dich weiterführen, er wird dich durchbringen. In der Welt hast du Angst, aber Gott will dich da rausbringen aus den verschiedenen Situationen, dich von Menschen erlösen, von Systemen erlösen, von Organisationen erlösen, von der Macht des Teufels will er dich erlösen. Du glaubst gar nicht, wie wir vom Satan kontrolliert werden. Mach dies. Verstehst du? Und du denkst, du bist ein Macher. Ja? Und dann der Teufel jagt einem die Angst ein, wenn du nicht das tust, was er sagt, was dir befohlen ist. Du bist nicht gehorsam, du bist rebellisch. Und dann kommen alle möglichen Gefühle hoch. Lerne, sei still. Gott wird dich führen, Gott wird dich leiten. Und ich sage dir eines, wenn du anfängst, ernst mit Gott zu machen und zu gehen, ist die Hölle los um dich herum. Und am schlimmsten in dir selber. Mein Gott, ich habe so viel vor und jetzt sitze ich da und vermodere hier. Verstehst du? Vermodere hier. Ich bin bestellt und nicht abgeholt. Kennst du solche Situationen? Bestellt und abgeholt? Wir verlassen uns auf die Bibel, auf das Wort Gottes und so weiter. Und wir leben konsequent nach den Anweisungen Gottes. Und es passiert nichts. Es passiert nichts. Ich bin schon so lange hier und es passiert nichts. Verstehst du, so ist es. mit Gottes Wort ist etwas immer merkwürdig, wie das funktioniert. Oder Gottes Wille auch. Weißt du, wenn wir uns an Gottes Wort halten, übernimmt Gott die Verantwortung für uns, die Führung für uns. Welche der Geist Gottes leitet, die sind Gottes Kinder. Weißt du, Gott fängt mit uns zu agieren und zu arbeiten. Plötzlich leben wir nach einem ganz anderen Gesetz. Plötzlich, ich muss nicht, ich darf, ich kann. Und ich darf mich auch entscheiden. Plötzlich merkst du, Mensch, mit mir ist was Komisches passiert. Ich funktioniere anders. Ich tick anders, verstehst du? Mit mir ist irgendwas anders. Ich werde anders geführt. Plötzlich denke ich anders. Und eines, was du dann plötzlich lernst, den Spieß umzudrehen. Hör mal. Plötzlich das, was dir schaden sollte, machst du zum Gewinn. Das, was dein Nachteil wäre, wird dein Vorteil. Du drehst den Spieß um. Ja. Dann lernst du, was der David im Psalm 119 schreibt. Dein Wort ist meines Fußes Leuchte. Dann lernst du Schritt für Schritt durch die Gnade Gottes weiterzugehen. Plötzlich, du drehst den Spieß um und du widerstehst dem Teufel. Er widersteht dir, aber plötzlich du widerstehst ihm. Plötzlich gehst du deine Schritte sicher. Du weißt, das ist der Herr. Dein Wort ist meines Fußes Leuchte. Plötzlich weißt du, dass du richtig bist, dass du in der Wahrheit bist. Plötzlich weißt du, da muss ich sein. Egal. Auch wenn hier ja nichts passiert, die Dürre da ist. Ich habe diese Tage von Isaac euch gepredigt. Isaac blieb in Gera. Er hat einen Brunnen nach dem anderen aufgegraben und die wurden wieder zugeschüttet. Verstehst du? Du brauchst ein Eselsgeduld, um das durchzuhalten. Also armer Isaac. Und er sagt, ich mache weiter. Gott sagte, geh nicht nach Ägypten. Wenn die anderen alle nach Ägypten gehen, du bleib aber hier. Und dann merkst du, wie dann plötzlich irgendwann du einen Brunnen findest, wo Quellwasser ist, lebendiges Wasser ist. Das Wort Gottes gibt dir innere Gewissheit, wenn du festhältst an das Wort Gottes, festgegründet bleibst. Weißt du, der Heilige Geist tröstet dich, der Heilige Geist führt dich, der Heilige Geist leitet. Und plötzlich findest du in der Enttäuschung, der Brunnen zugeschüttet. Weißt du, also, soll ich da noch weitermachen? Und dann in diesem Moment irgendwann mal findest du, das ist doch vom Herrn. Das ist also von Gott. Und plötzlich will der Abimelech sogar dein Partner werden. Der will mit dir einen Bund schließen. Du bist der Gesegnete der Gottes. Denn, weißt du, nachdem Isaac treu war, hat er hundertfältig geerntet. Er hat in der Dürre gesät, in der Trockenheit gesät, in der Schwierigkeit gesät. Er hat sich nicht unterkriegen lassen. Auch wenn es enttäuschend war, furchtbar, heiß und was auch so immer. Der Heilige Geist zeigt, mach weiter, gib dich nicht auf. Der Heilige Geist übt mit uns, den Willen Gottes auszuleben. Du musst nur eines wissen, der Heilige Geist ist so wie ein Kompass. Ich muss nur immer nach der Nadel gehen. Und weißt du, die Nadel in unserer Hemisphäre zeigt immer Norden. In der Bibel heißt es, der Thron Gottes ist hoch im Norden. Vielleicht in Schottland oder Spitzbergen oder was weiß ich, in Grönland oder am Nordkap. Verstehst du? Immer Norden, wo der Thron Gottes ist. Und alles, was dein Kompass, dein innerer Kompass anzeigt, ist da, wo der Thron Gottes ist, wo der Herr regiert, wo der Herr residiert, wo er zu Hause ist, wo er das Sagen hat. Und das zeigt, und nach dem musst du immer gehen, nach Norden. Und dann weißt du, was Süden, was Osten, was Westen ist. Immer nach Norden. Deine innere Nadel muss nur nach Norden zeigen. Zum Thron Gottes. Und wenn du das konsequent beachtest, konsequent danach lebst, wirst du das Ziel erreichen. Der Heilige Geist ist dein Berater und hör auf seinen Rat, Psalm 1, wohl dem, der nicht wandelt im Rat der Gottlosen. Wenn du im Rat der Gottlosen lebst, wirst du eine Enttäuschung nach der anderen erleben, eine Pleite nach der anderen. Hör nicht auf Ungläubige. Und Christen sollen nicht am gleichen Joch mit den Ungläubigen ziehen. Das ist eine Wahrheit. Also ich habe eines gelernt, also nicht mit Ungläubigen große Geschäfte machen, die legen dich rein. Die betrügen dich, weißt du, und du solltest deinen Weg gehen und nicht auf Ungläubige hören. Die Ungläubigen raten dir alles Mögliche. Mach das, mach das, mach das. Die Gottlosen sind schlechte Berater. Sie denken ohne Gott. Das ist gottlos. Sie denken ohne Gott. Sie haben Gott nicht vor Augen. Du als Christ denkst immer an den Herrn. Was würde Jesus tun? Was würde Jesus sagen? Wie würde Jesus reagieren? Aber die Gottlosen gehen gar nicht nach dem. Und du musst nur machen, was sie sagen. Oder die anderen gesagt haben. Und wir haben unseren Herrn und sein Name ist Wunderrat, Ewigvater und. Wenn du dich an den Herrn hältst, an seine Worte hältst, wirst du gesegnet sein und wirst nicht enttäuscht. Aber du wirst enttäuscht, wenn du dich mit Ungläubigen abgibst, viel abgibst. Sag mir, mit wem du umgehst, und ich sag dir, wer du bist. Also gib dich nicht mit Ungläubigen ab, mit Menschen, die nicht mit Gott leben wollen. Weißt du, wir müssen immer fragen, ist er schwach oder ist er gottlos? Die Schwachen müssen wir tragen. Den Schwachen müssen wir helfen. Aber Gottlose, die so tun, als ob, die sind immer stolz, eingebildet und wir machen ganz große Sache. Hör nicht auf die Ratschläge der Gottlosen, die sind in der Hölle ausgebrütet. Und dann wirst du damit infiltriert, das ist dieses Gift, das der Teufel versucht, dir einzuflößen. Du sagst ja, bei mir passiert sowas nicht. Doch, doch, doch. Wenn schon ein Apostel so erwischt wurde, weißt du, Herr, das widerfahre dir nicht. Du weißt ja, Petrus, Herr, das widerfahre dir nicht. Und was sagt Jesus? Satan hinter mir. Und ich sage dir ein Geheimnis, der Rat der Gottlosen ist, dass du das Kreuz auslässt, das Kreuz ausklammerst, dich am Kreuz ärgerst, dich nicht am Kreuz aufhältst und so weiter. Das widerfahre dir nicht. Und dann muss Jesus den guten Apostel korrigieren. Satan hinter mir. Weißt du, ist so wichtig, hör nicht auf das Rat der Gottlosen. Gottes Wege sind Kreuzeswege, sind schwierige Wege, sind Segenswege. Gottes Wege sind also manchmal sehr steil, sehr, sehr, ja, gefährlich, so Messerschärfe, da musst du gehen. Du brauchst den Rat Gottes. Und der Rat des Gottes ist das Kreuz, Sterben ist Hingabe, ist Opfer, ist Kampf. Alles, was ohne Kampf passiert, ohne Opfer geschieht, ist nicht von Gott. Gottes Werke gedeihen durch Opfer, durch Kampf, durch Hingabe, durch Sterben. Das Weizenkorn muss in die Erde fallen und sterben. In aller Liebe. Hör auf Gottes Rat und du wirst merken, das ist kein Flop und keine Fehlentscheidung. Und du bist in der Gnade Gottes. Und lass dir an der Gnade Gottes genügen. Sei zufrieden, was du hast. Du musst nicht ein Weltreformator werden. Wir haben hinten ein Traktat. Diese Tage kam jemand auch zu mir und sagte, oh, ich bin so froh, dass von Martin Luther das Traktat da ist, oder dass der Martin Luther kein Superheiliger war. Der war auch ein Mensch. Der junge Luther und der alte Luther. Es gibt zwei Luthers, was wir haben. Der junge Luther, der hat die Bibel übersetzt, das war seine Vision, das war sein Auftrag, aber dann wurde er politisch. Dann hat er sogar gegen Christen gehetzt, gegen die Juden gehetzt, dass sogar der Adolf Hitler sich auf Luther berufen hat, wir tun nichts anderes, als was Luther wollte. Du siehst, der junge Luther und der alte Luther, schaut ihr Ende an. Und der alte Luther, ja, der war ganz woanders. Lass dir an meiner Gnade genügen. Meine Kraft ist in den Schwachen mächtig. Begnadigte sind Schwächlinge. Verstehst du? Meine Gnade ist in den Schwachen mächtig. Begnadete sind Schwächlinge, die triumphieren in der Schwachheit. Halleluja, Heiland, ich bin nichts, ich kann nichts, ich habe nichts, aber du bist mit mir. Preis dem Herrn. Kämpfe den Kampf des Glaubens. Sei ein begnadeter Schwächling. Und weißt du, du wirst nicht enttäuscht sein. Und ich sag dir, was mir sehr viel geholfen hat, ich habe einen guten Lehrer gehabt, der war im Krieg, Kriegsverletzter, Kriegsveteran, aber der war trotzdem sehr gut. Der hat gesagt, Johannes, erwarte nicht zu viel. Setz deine Erwartung so tief wie nur möglich unten an. Wenn du nichts erwartest und dann was kommt, dann bist du happy. Dann bist du glücklich. Weißt du, wir setzen immer hohe Erwartungen. Und unsere Erwartungen sind viel zu hoch oft. Und dann sind wir enttäuscht. Und Gott sagt, fang ganz unten an mit der Picke. Ganz unten. Und das werde ich nie vergessen, wie er immer wieder sagt, und fang ganz unten an. Ganz unten an. Erwarte nichts Großes. Wenn du nichts erwartest und dann es doch kommt, dann bist du gesegnet, dann bist du überrascht. Noch ganz kurz, wie kann ich meinen Glauben anfeuern? Wie kann ich im Glauben wachsen? Ein paar Gedanken, ganz schnell, Josua Kapitel 1, Vers 8 und 9. Denke Tag und Nacht an ihn, an das Wort Gottes. Denke Tag und Nacht, lass diese Worte nicht von deinem Munde. Denke Tag und Nacht, meditiere darüber, beschäftige dich in deinen Gedanken, Tag und Nacht. Und du wirst merken, Gott enttäuscht dich nicht, wenn du Tag und Nacht dich mit ihm beschäftigst. Gott will nicht nur ein Nothelfer sein. Gott will Tag und Nacht unser Partner sein. Nicht nur nachts, sondern auch tagsüber. Und fürchte Gott und meditiere, denk und so weiter. Und dir wird niemand dein Leben lang widerstehen können. Die Furcht Gottes ist der Weisheit Anfang. Und was ist Furcht Gottes? Nicht Angst vor Gott. Gott ist dein Vater, sondern Gott ehren, Gott respektieren, Gott an erster Stelle in seinem Leben. Diene Gott und nicht irgendeiner Kirche, einer Organisation oder einer Einrichtung. Dann wird Gott dich versorgen. Das selbst habe ich der Witwe befohlen. Das selbst habe ich den Raben befohlen. Fang an, Gott zu dienen und Gott wird mit dir sein. Und dann wird das Wohlgefallen Gottes auf deinem Leben ruhen. Ja, ehre Gott. Und du sollst Gott ehren wie Vater und Mutter, denn er ist dein Vater, er ist deine Mutter, er ist der, der für dich sorgt, der sich um dich kümmert, der dich groß sieht. Investiere dein Leben ins Reich Gottes. Die Bibel sagt, trachte zuerst nach dem Reich Gottes und es wird euch solches alles zufallen. Und Reich Gottes ist nicht Essen und Trinken, sondern Friede und Freude im Heiligen Geist. Frag dich immer wieder, was würde Jesus tun? Weißt du, du wirst nicht enttäuscht, wenn du nach Jesus fragst. Nicht, wo ist Petrus, wo ist Philippus, wo ist der Johannes oder wo ist der Paulus. Nein, frag nach Jesus. Wo ist Jesus? Wo ist Jesus? Wo ist Jesus? Wo geht er mit? Was würde Jesus unterschreiben? Was würde Jesus sagen? Wie würde sich Jesus verhalten? Und wenn du dein Leben nach Jesus ausrichtest, dann wirst du keine Fehler machen. Und dann wirst du auch mit Enttäuschungen fertig werden. Lass Gott Nummer eins in deinem Leben sein. Finde heraus, das, was Jesus herausgefunden hat. Ich bin hier gekommen, um den Willen des Vaters zu tun. Nicht meinen Willen, sondern den Willen meines Vaters. Solange du nicht weißt, was der Wille Gottes, der Sinn für dein Leben ist, dann wirst du immer verkehrt sein. Wenn du kein Ziel hast, dann ist jeder Weg Irrweg. Dann ist jeder Weg falsch. Deshalb, hab ein Ziel und hab eine Vision. Deine Nadel muss Richtung Norden zeigen, deine Kompassnadel. Richtung Thron Gottes, Richtung dem Leben. In 5. Mose 30, Vers 19 ist ein toller Vers, toller Gedanke. Wähle also das Leben. Wähle das Leben. Immer wenn du irgendwo eine Entscheidung zu treffen hast, wähle das Leben. Nicht Materie, nicht das Materielle, wähle das Leben. Und das Leben war, was Gott vorlegt. Wenn du meiner Stimme gehorchst, dann wirst du gut haben, dann wirst du gesegnet sein. Keiner wird dich verfluchen können. Du wirst gesegnet sein. Wie wird man ein Gesegneter? Indem man segnet. Fang an, für andere Menschen zu beten. Fang an, für deine Feinde zu drücken, zu beten und drück sie ganz fest. Und denen geht die Luft aus. Verstehst du? Fang an, deine Feinde zu lieben. Die Moslems, die Flüchtlinge, die Ausländer, ja, die Deutschen. Hab keine Feinde. Weißt du, lieb diese Leute, die den Brunnen dir zuschütten, die dich vom Leben abschneiden. Wähle das Leben, sag, ich brauche Wasser. Hab eine Offenbarung. Leb nach der Offenbarung. Und ich sag dir, wenn schon der Alexander der Große nach dem Orakel von Delphi sein Leben ausrichtete, wie viel mehr sollst du nach der Botschaft des Heiligen Geistes und nach dem Wort Gottes dein Leben ausrichten? Der Alexander hat sich festgehalten, das Orakel sagte, ich werde die Welt beherrschen. Oder du wirst die Welt beherrschen. Und nachdem lebt er. Aber was sagt Gott zu dir? Überleg einmal. Gott will dir auch so ein Orakel geben. Ein Wort Gottes geben. Eine Vision geben. Eine Schau. Und dann, wenn du das tust, dann wirst du nicht enttäuscht sein. Und Alexander, der Große, als er dann in Indien irgendwo mal war, und so weiter, fängt dann zu weinen. Lieber Gott, es gibt nichts mehr zu erobern. Verstehst du? Ich habe die Welt erobert und er hat diese Vision in seinem Leben gehabt, als er dort nach dem Sinn suchte. Was ist der Sinn? Und ich denke, das Wichtigste in deinem Leben ist herauszufinden, was ist der Sinn meines Lebens? Sonst wirst du immer enttäuscht sein. Sonst ist alles falsch in deinem Leben. Sonst ist alles verkehrt in deinem Leben. Sonst sind alle Menschen, mit denen du zu tun hast, nur Hindernisse und Blockaden und Schwierigkeiten. Fang an, herauszufinden, was ist der Wille Gottes für mein Leben. Wenn du kein großer Baum sein kannst, dann sei ein Busch wenigstens. Und dann ein guter Busch. Ein kräftiger Busch. So, ja, dass du einfach deinen Platz ausfüllst. Orientier dich nach dem Willen Gottes. Wenn schon so ein Heide wie der Alexander der Große nach solchen Sprüchen gegangen ist und sein Leben gestalten konnte, wie viel mehr wir als Kinder Gottes, als Geliebte des Herrn, wenn Gott zu uns redet und Gott muss zu uns sprechen. Gott will nicht irgendwie Notlöser in unserem Leben sein. Nein, er will unser Vater sein, unser Führer sein. Und Gott gibt uns den Rahmen für unser Leben, wo wir uns bewegen, wie wir unser Leben gestalten können. Tagtäglich drüber nachdenken. Tagtäglich drüber meditieren. Tagtäglich über diese Vision nachdenken. Und dann geduldig sein. Ich darf dir eines sagen, Gott ist müde, mal langsam, aber trefflich fein. Gott arbeitet sehr genau, sehr präzise. Er ist ein Klempner. Verstehst du, er lässt nichts aus. Er überspringt nichts. Wir möchten am liebsten so 7 Meilen-Schritte gehen und sagen, jetzt heute die ganze Welt. Nein, Gott sagt zuerst einmal, die Stube aufzuräumen, bevor du die Welt aufräumst. Bevor die nächste Umgebung. Weißt du, vielleicht dein eigenes Leben. Fang an, von deiner eigenen Türe zu kehren. Dann ist die Stadt ganz schnell sauber, wenn jeder das tut, von seiner eigenen Haustüre zu kehren. Ich denke an Josef. Josef ist auch nicht über Nacht König von Pharao, ein Pharao geworden und der König von Ägypten geworden. Weißt du, zuerst einmal, und das ist, wie Gott uns führt, eine Enttäuschung nach der anderen. Das ist das Leben von Josef, verkauft von seinen Brüdern. Dann irgendwo als Sklave, dann irgendwo im Gefängnis wieder landen, wieder dort vergessen zu werden. Das ist, wie Gott uns führt. Das ist die Situation. Gott wird dich nicht enttäuschen. Er hat deinem Leben eine Vision gegeben. Und jeder Mensch hat eine Vision. Die meisten sehen es bloß nicht. Und jeder ist zu einem ganz bestimmten Zweck da. Deshalb löse dich von deiner Vergangenheit, so wie Josef. Was alles passiert ist, was die Leute einem angetan haben. Es ist so wichtig, dass du, bevor du weitergeführt wirst von Gott, du musst deine Vergangenheit vergessen, dein Vaterhaus vergessen, du musst das Irdische vergessen, dich von all diesen Dingen abnabeln und dann, Herr, du hast mich bestimmt und ich werde König sein und ich weiß, diese Geschichte wird wahr werden, die werden kommen und sich alle vor mir bücken, aber ich sehe das nicht. Da vergehen 20 Jahre, bis die Vision von Josef sich erfüllt. Aber zuerst fließt viel Blut. Viel Schweiß. Du willst was Großes werden und du sollst was Großes werden. Das ist deine Bestimmung von Gott. Aber vertraue diesen, der Führung Gottes. Zuerst einmal geht es ins Knast. Verstehst, vom Knast zum Thron. Das ist die Geschichte von Josef. Und Gott arbeitet immer stückweise, immer so ein bisschen mehr weg von dir. Immer mehr weg von den Menschen, weg vom Vaterhaus, weg von der Familie, weg von dem. Da vergeht deine Kindheit. Da, weißt du, ich weiß nicht, wie es euch geht, aber ich denke immer, meine Schulzeit, die war ganz toll. Weißt du, ich war versorgt, die Mutter hat das Brötchen oder Brot geschmiert, verstehst du, ich musste für gar nichts sorgen. Das war perfekt. Ich musste meine Kleider nicht ordnen, gar nichts. Weißt du, das war doch eine tolle Zeit. Aber wir sind inzwischen herausgewachsen. Und jetzt müssen wir weitergehen. Und jetzt sogar für unsere Kinder jetzt sorgen, für andere sorgen. Und nicht mehr, dass für uns gesorgt wird, die gute alte Zeit. Und Geschwister, wir müssen die gute alte Zeit abhaken. Wenn wir weiterkommen möchten, wir müssen auch hier die gute alte Zeit. Wenn ich so ältere Leute manchmal höre, wenn die so reden und sich unterhalten, ach, da früher, da war alles ganz anders. Früher, das war, also weißt, heute die ganze Jugend, verstehst du? Aber ich möchte dich fragen, in welcher Zeit möchtest du leben? Mit der Pferdekutsche durch die Gegend kutschieren oder hier in dieser Zeit, in der wir leben, mit Smartphones und all diesen Mitteln. Die Jugend vergeht, das Leben vergeht und wir reifen, wir wachsen. Wenn Gott an uns arbeitet, nimmt er da ein bisschen was weg und da ein bisschen weg. Und dann kannst du nicht sagen, wie es früher einmal war. Oh, das war schön. Es war einmal. So fangen die Märchen an, auch die frommen Märchen, auch die christlichen Märchen. Es war einmal. Ja, aber es ist nicht mehr. Es sollte wieder sein. Gott sorgt für den Augenblick. Gutes und Barmherzigkeit wird folgen mein Leben lang. Gott will diese Geschwüre Stück für Stück aus deinem Leben herausoperieren, was sich da angesammelt und angestaut hat. Und Gott arbeitet an uns durch Enttäuschungen. Da ist schon eine Knolle wieder. Und da ist schon wieder eine Knolle. Und da ist schon wieder irgendetwas, was nicht stimmt. Weißt du? Und plötzlich merken wir, das sind nur Probleme. Wir sind enttäuscht von der Gesellschaft, enttäuscht von den Politikern, enttäuscht von den Religiösen. Als ich hier auf dem Breitscheidplatz predigte vor 25 Jahren, 26 Jahren, da kommt jemand und sagt, Pastor, ich glaube an Gott, aber ich bin gemeindegeschädigt. Und dann hat mir erzählt, wie, in welchen Gemeinden sie schon waren und was dort alles passierte und wie sie Gemeinde geschädigt wurde. Dann sagt er, weißt du, wenn Sie hier die ganzen, ich könnte Ihnen Leute aufzählen, wenn die sich an der Hand reichen, der würde ganz Berlin umzingeln, diese gemeindegeschädigten Leute. Und es ist wirklich wahr. Ich bin der Sache mal nachgegangen. Es gibt so viele Gemeindegeschädigte und Gott erlaubt, dass du Gemeinde geschädigt wirst, Menschen geschädigt wirst, damit du dich an Gott hältst und nicht mehr an den Kirchturm und nicht an den Pastor und nicht mehr an irgendwelche Dinge, religiösen Dinge. Wenn wir das nicht mehr haben, wir können Gott nicht anbeten. Du, ich habe die schönsten Gottesdienste in der Untergrundkirche erlebt, wo das alles gar nicht da war, was wir heute haben. Weißt du, oder was ich ganz Schönes erlebte in Indien. In Indien sitzen die meisten Leute auf dem Boden und nur die Alten sitzen da auf so ein paar Plastikstühlen. Und da kann man zurücken und ich habe es immer erlebt, wenn da ein paar Gäste kamen wieder, wir rücken wieder weiter. Und die sitzen da im Schneidersitz und die sitzen manchmal 2-3 Stunden. Verstehst du? Und dann singen sie und loben den Herrn und preisen den Herrn, schreiben da in ihre Bibel rein, haben die Bibel auf dem Schoß. Du weißt gar nicht, wie gut du hast. Wie gut wir in Deutschland haben. Da ist der Stuhl zu hart. Meinem Rücken kommt es gar nicht gut an. Verstehst du? Und wir haben so 1000 Ausreden. Danke Gott, dass noch Möglichkeiten da sind. Weißt du, Enttäuschung. Enttäuschung. Und Gott erlaubt uns, dass wir diese Dinge durchmachen, dass wir wirklich uns auf den Herrn konzentrieren. Auch die heiligen Frauen, ich denke nur Sarah und all, wie sie geheißen haben, die haben nur Enttäuschung erlebt. Sie warten auf das Baby, Gott hat das Baby versprochen und das Baby kommt immer noch nicht. Und das, wir machen schon alles, künstliche Befruchtung und was weiß ich, dann Leihmutter, die experimentieren, es kommt immer nicht so, wie es ist. Und dann, als dann dieser Ismael da war, dann merken sie, da ist der Teufel bei uns zu Hause los jetzt. Da stimmt alles nicht mehr, da ist der Segen futsch. Und jetzt warten sie weiter. Ja, Herr, Enttäuschung. Und du siehst, es braucht Zeit, bis der Isaac geboren wird. Es braucht Zeit und wir brauchen Geduld. Und Gott erlaubt das. Ja, ich denke, es ist schon bald zu spät. Ich bin schon über die Jahre, hat die Sarah bestimmt schon oft gesagt. Abraham, wir müssen was machen. Und Gott fängt erst an, ihr Lieben, wenn der Zug abgefahren ist. Gott fängt an, wenn wir uns aufgeben. Gott fängt an weiter, wenn wir nicht mehr weiter können. Gott fängt an, wenn wir loslassen. Da fängt Gott an. Er beginnt zu wirken. Ja, wenn alles zu spät ist. Ich weiß nicht, ob du das schon gelernt hast, aber ich lerne es immer wieder. Gott wirkt weiter, wenn wir schwach sind. Dann wird er stark in unserem Leben. Und ich muss ehrlich sagen, wie Gott wirkt. Weißt du, erst wenn ich am Nullpunkt angekommen bin, dieses Countdown. 5, 4, 3, 2, 1. Und dann kommt diese Zero, diese Nullzahl. Verstehst du? Dann geht die Rakete erst richtig hoch. Gottes Stunde beginnt immer nach einem Countdown. Und das Countdown geht rückwärts. Das geht nicht vorwärts. Heißt 1, 2, 3, 4, 5. Nein. 5, 4, 3, 2. Das entspricht nicht unserer Erfahrung. Das ist total anders. Weißt du, und wo ist das, wo es in der Bibel steht, der Herr gibt in seinem Schlaf? Jetzt, ich warte schon die ganze Zeit. Weißt du, wir müssen uns ehrlich Gott überlassen, ganz ehrlich, und sagen, Herr, hier bin ich. Herr, ich kann es nicht, ich will es nicht, ich schaff's nicht, ich lebe von deiner Gnade. Du hast mich gerufen, du hast mich berufen und du hast mir das Ziel gesteckt und du hast mir das Ziel gezeigt, zwar ein bisschen verschwommen zwischendurch, aber du wirst mich ans Ziel bringen durch deine Gnade. Du wirst die Sache in meinem Leben vollenden, wie auch immer. Ich bin für den Thron bestimmt, das weißt du, das fühlst du, das ahnst du und Gott zieht dich durch Prüfungen, durch Tests, durch Enttäuschungen. Du bist hier und ich möchte nur ganz schnell ein paar Bibelworte lesen. Psalm 89, Vers 30 und folgende Verse. Gott entzieht seine Huld nicht von dir. Halleluja. Gott entzieht seine Güte, seine Barmherzigkeit nicht von dir. Du darfst eines wissen, egal was in deinem Leben passiert, bitte versteh mich nicht falsch. Selbst wenn du Dummheiten machst, Gott entzieht seine Huld nicht von deinem Leben. In Vers 35 sagt der Herr, meinen Bund werde ich nicht entweihen. Was meine Lippen gesprochen haben, das wird sich nicht ändern, das bleibt so. Oder dann sagt in Vers 36, ich werde David nicht belügen. Toll. Er schließt, ich werde dich nicht belügen, denn du bist auch ein Nachkomme Davids, ein Königskind. Und hier Vers 37, sein Geschlecht soll bleiben auf ewig. Sein Thron wird vor mir Bestand haben wie die Sonne. Das heißt also, die Sonne wird ewig bestehen demnach. Und es gilt für uns, für dich. Weißt du, Gott ist treu. Gott ist wahrhaftig. Du kannst dich auf ihn verlassen. Dann Vers 29, ein bisschen vorausgegriffen wieder. Auf ewig werde ich ihm meine Huld bewahren, meinen Bund mit ihm alle Zeit bewahren, behüten. Und Gott nimmt seine Versprechungen ernst. Was er sagt, das tue ich, das wird geschehen. Meine Entscheidungen bleiben für ewig. Und deine Entscheidung natürlich auch. Wenn du dich für den Herrn entscheidest, entscheidet sich der Herr für dich. Und dann kann er dich nicht mehr lassen. Er vergibt dir deine Sünden, rechnet dir das nicht mehr zu. Und wenn wir fallen, so gibt Gott uns nicht auf. Und diese Gnaden Davids, Gott will uns diese Gnaden Davids schenken. Und was die Gnaden Davids sind, ist, David hat sehr viel Murks gemacht. Und Gott hat immer wieder den Jungen zurechtgebracht. Immer wieder korrigiert. Eines Tages hat er so gelüstet, ich will das Volk Gottes zählen, wie viele Gläubige kamen. 1, 2, 3, 4, 5. Verstehst du, hat er alle gezählt. Und dann sagt der Herr, David, was machst du? Du kannst Tiere zählen, du kannst Bäume zählen, du kannst Häuser zählen, du kannst alles zählen, aber Menschen sind mein Eigentum. Menschen werden nicht gezählt. Und das haben viele Christen machen auch die Dummheit. Wie viele waren da? Verstehst du, wie viele haben sich bekehrt? Wie viele haben sich getauft oder sich taufen lassen? Vergiss, Menschen gehören Gott. Sie sind nicht unser Eigentum. Auch deine Kinder gehören Gott. Und sie sind nicht dein Eigentum. Mein Sohn, meine Tochter, die sind bis zum 12. Lebensjahr dein Sohn und deine Tochter. Oder mein Mann, meine Frau. Nein, wir sind Diener Gottes. Und wir zählen die Leute nicht. Aber David hat es gemacht. Und er hat Lehrgeld bezahlt. Und wir zahlen auch Lehrgeld, wenn wir anfangen zu zählen. Deine Fehler können Gott nicht enttäuschen. Wir machen Fehler wie David. Wir fallen, wir staucheln. Aber deine Mängel und deine Sünden können Gott nicht enttäuschen. Deine Zweifel, denk an den Thomas. Ich kann nicht glauben. Und so weiter. Und dann, doch, es passiert doch. Und Gott zeigt, ich denke nur an diesen Hauptmann in Samaria. Ich kann nicht glauben. Selbst wenn der liebe Gott die Fenster am Himmel aufschließt, das Brötchen plötzlich spottbillig sind. Und das ist in Hülle und Fülle, das kann ich nicht glauben, auch wenn der liebe Gott die Fenster aufmacht und er sagt, du wirst sehen, aber nichts davon bekommen. Und deshalb zweifle nicht, wenn Gott etwas sagt, er wird es tun. Psalm 38 noch, dein Versagen kann Gott nicht erschüttern. Und dann heißt es hier weiter, hier im Psalm 38, Vers 3, wegen deinen Fehlern hast du mir keine Ruhe gegeben. Wegen deinen Fehlern, ich musste immer arbeiten. Und ich muss immer kämpfen, meine Knochen tun mir weh, deine Pfeile stecken tief in mir. Hast du schon mal Akupunktur gemacht? Da stehst du bei Akupunktur, da wird nicht in der Schmerzstelle gesteckt, sondern daneben meistens gesteckt. Weißt du, dein Schmerz sollte gebrochen werden. Und so arbeitet der liebe Gott. Da, wo es dir weh tut, da wird nicht gestochen, aber wo es dir nicht weh tut. Und so ist, wie Gott arbeitet. Verstehst du, dass an den Stellen, wo dir nicht weh tut, damit der Schmerz umgelenkt wird, nur nebenbei, da fragt man sich, was kann ich noch alles verkraften? Du bist in göttlicher Behandlung, Bruder, Schwester. Und Gott handelt anders, als du denkst. Weißt du, du denkst, der Schmerz muss behandelt werden. Nein, der steckt an der Nebenseite, wo es dir wohl geht, wo du kitzlig bist. Nur nebenbei. Und Gott hat sehr viel Geduld mit dir. Deine Kräfte werden sehr schnell aufgebraucht, deine Reserven sehr schnell. Du wirst schnell schwach und müde und was weiß ich. Die Gnaden Davids. David hat so viel Gnade bekommen, Psalm 31 noch. Und das ist so, ja, wie David hier das ausdrückt und wie er das erlebt. Du gibst manchmal schnell auf und du merkst, ich bin menschlich, ich bin schwach. Ich bin kein Elefant und kein Gaul, verstehst du? Ich bin ein ganz normaler, sterblicher Mensch, das merkst du, das hat David hier gemerkt. Und er sagt, ich bin schwach wegen meinen Missetaten. Psalm 31, Vers 10 und folgende Versen. Und du bist in mir zusammengefallen und du verschmachtest an Seele und Geist in Kummer und verschwindet mein Leben. Meine Kraft ist ermattet, meine Glieder sind voller Schmerzen. Verstehst? Immer die gesunden Plätze, die werden noch bespickt. Wie auch immer. Ich bin zum Spott geworden. Leute erschrecken mich oder erschrecken sich, wenn sie mich sehen. Stell dir vor, Mensch, bist du gealtert. Bist du verrunzelt. Bist du, was weiß ich, grau geworden. Oder was auch immer ist, was die Leute sagen. Nicht nur das. Die Leute haben mich vergessen. Sie haben mich abgeschrieben, sagte David. Ich bin wie ein zerbrochenes Gefäß. Das ist die Realität, die wir als Christen durchmachen. Enttäuschung, verstehst du? Aber ich halte mich fest an dem Herrn. Und dann Psalm 102, Vers 23. Meine Kraft ist geschwächt, aber du bist jetzt meine Kraft. Meine Kraft ist ja ausgelaugt. Ich bin erschöpft. Und dann noch zurück zu Psalm 38. Er drückte mich. Er zerbrach mich. Er nahm mir die Ruhe weg. Ja, da ist alles durcheinander in meinem Leben. Und dann erlebe ich Vergebung. Und das ist das Schöne dabei. Gott enttäuscht uns nicht. Er vergibt unsere Sünden und denkt nicht mehr an unsere Sünden, an unsere Fehler, an unsere Missetaten. Und das ist das Geheimnis der Gnade, die wir erleben dürfen. Die Gnade, dass Gott Liebe ist. Er liebt mich trotzdem. Er trägt mich trotzdem. Er führt mich trotzdem. Er begleitet mich. Er ist mein Vater. Ich darf sagen, aber lieber Vater. Und er wird mich nicht verleugnen. Er stellt sich mir in den Weg, begegnet mir. Er macht diese Sticheleien in meinem Leben, diese Kleinigkeiten. Noch ganz schnell ein anderes Wort, noch 5. Mose 32, Vers 11. Der Weg des Erwählten, als Überschrift bei mir, ist rau, aber sicher. Der Weg des Erwählten ist rau, aber sicher. Wie ein Adler, heißt es hier, auswirft seine Jungen und über ihnen schwebt, so bereitet er seine Fittiche über mir aus und so weiter und nimmt mich und trägt mich auf seinen Flügeln. Halleluja, Gott trägt dich auf seinen Flügeln. Wir müssen uns nicht sorgen, wie geht's mit uns weiter. Gott hat sein Volk immer noch durchgetragen. 40 Jahre in der Wüste oder was weiß ich noch, wo auch seine Kinder durchgetragen worden sind. Gott hat die Seinen bewahrt, bis sie das Ziel erreicht haben. Und Gott ist mit dir, ob du es glaubst oder nicht, bis du zu Hause angekommen bist am Thron Gottes. Bis du das Ziel erreicht hast. Gott lässt dich nicht verloren gehen. Glaub mir das. Gott lässt dich nicht verloren gehen. Auch wenn du Schiffbruch erleidest, aber alle, die mit dir mitfahren, die werden gerettet. Denk an die Geschichte von Paulus bei der Überfahrt nach Rom. Der Herr lässt dich nicht untergehen. Der Engel des Herrn war heute Nacht bei mir und ich hoffe, dass der Engel Gottes bei dir heute Nacht irgendwann erscheint. In deinem Sturm, in deiner Krise, schon 14 Tage keine Sonne mehr gesehen. Das muss eine Katastrophe gewesen sein. Und dann der Engel des Herrn war bei mir und der Herr sagte, alle, die mit dir fahren werden, am Leben bleiben. Nur das Schiff geht kaputt. Verstehst du, nur das Äußere, nur die Organisation, nur der Träger geht kaputt. Aber die Seelen werden gerettet. 276 Seelen. So viel war das römische Haus. Richtiges, gutes römische Haus. So viel Menschen. Alle, die mit dir mitfahren, die mit dir unterwegs sind, die werden gerettet. Und dann will der Kapitän die Leute umbringen. Dann tu es nicht. Wir sind alle da. Und du siehst, was für eine Autorität der Paulus hatte. Da läuft keiner weg. Da drückt sich keiner. Auch wenn es Gefangene waren, die haben durchgehalten. Gott ist treu. Das Schiff geht kaputt. Das ist kein Problem. Aber die Auserwählten, die werden durchbringen. Und es ist so wichtig, dass du das weißt. Ich bin ein Berufener Gottes. Wer kann die Auserwählten Gottes anklagen oder verurteilen oder verdammen oder was auch immer ist? Ist der Herr mit ihnen, dann wird es alles gut werden. Weißt du, wenn Gott mit dir ist, dann wird jede Kritik zunichte gemacht, jede Anklage, jede Verdammnis, jeder Fluch, jede Verleumdung. Egal, was du durchmachst, egal, was du durcherlebst. Und die Antwort ist, warum du durchkommst, ist Lukas 22, Vers 31 bis 34. Ich habe für dich gebetet, Petrus, damit dein oder Jünger, damit euer Glaube nicht aufhört. Ich habe für dich gebetet. Und bevor der Teufel die Jünger durchschütteln konnte, versuchen konnte, zerstören, versucht hat zu zerstören, hat Jesus gebetet und sein Gebet ist erhört worden. Satan begehrt euer, aber ich habe für euch gebetet, dass euer Glaube nicht aufhöre. Dass du heute noch da bist, dass du heute noch glaubst, dass du heute noch Jesus nachfolgst, ist dank des Gebetes Jesu. Er hat für dich und mich gebetet, damit unser Glaube nicht aufhört, damit wir nicht fallen. damit wir nicht unter die Räder kommen, damit wir unseren Glauben nicht aufgeben, sondern immer wieder rappeln wir uns auf, immer wieder kommen wir hoch, immer wieder erleben wir die Gnade Gottes. Satan begehrt euch, aber ich habe für euch gebetet. Bruder, Schwester, Gott hat für dich gebetet, Jesus hat für dich gebetet und du kannst nicht untergehen. Lass uns aufstehen und lass uns dem Herrn danken und preisen für diesen Tag, für die Tage, die wir hier erlebten. Danke, Herr Jesus, du die deinen durchbringst. Du bringst deine Kinder durch, alle, die Gott nachfolgen, die erfüllt sind mit dem Heiligen Geist, die trägst du durch und du bewahrst sie bis zu dem letzten Atemzug. Die Gnade Gottes ist es, die mit uns geht. Herr, und du wirst uns nicht enttäuschen. Kein Einzelner wird nach Hause gehen müssen, der ehrlich zu dir gekommen ist, der ehrlich dich gesucht hat, dass er ja, verzweifelt und verzagt und mutlos wird. Nein, du hast für uns gebetet, dass unser Glaube nicht aufhört. Menschen können für uns beten, das ist lieb und nett und schön, aber dein Gebet, Herr Jesus, wird auf jeden Fall erhört. Halleluja, Halleluja. Segne meine Geschwister, wo sie auch immer sind, und dein Wort hören. Amen.